In einer Welt voller Sex und Craziness gibt es zwei Typen, die Bock auf mehr haben. Zu hässlich für die große Bühne, ignoriert von der Elite. Die zwei vor der Lampe. David Hürten. Tibor Schäfer. Genius Boys at Work. Die Motherfucker unter den gefuckten Mothern.
Und das sind wir. Das sind du und ich, David, von dem da gesprochen wurde. Ich, der hier im Essen sitzt, im deutschen Essen, und du, der in Portugal abhängt. Was geht, David?
Ich sitze, ich sitze in einem Hotelzimmer in Portugal, in Lissabon. Und sehe dich nicht, sondern höre dich nur. Und ich habe hier gerade super fancy alles aufgebaut. Ich nehme irgendwie gerade mit meinem iPhone auf und wir telefonieren über mein Tablet. Also das ist, this is the future. The future is now.
Wo man drei Geräte braucht und noch irgendwie dies und das. Ja, die Zukunft, ey, sie holt uns ein. Wir werden alt.
Total.
Ah, ich fühle mich auch richtig alt, ey, seit Tagen. Ich habe ganz komisch, kann ich direkt mal raushauen. Ich habe so dicke, angeschwollene Lymphknoten. Ich bin richtig schwach. Ich weiß nicht, ich laufe drei Treppenstufen. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich
habe. Helf mir doch mal auf die Sprünge. Was genau sind die Lymphknoten? Wo genau befinden sich die? Ach, im Hals. Im Hals. Weil ich dachte, du hast, es klang so wie angeschwollene Füße oder so. Aber nee, dann ist ja alles gut.
Aber nee, das ist meistens Zeichen dafür, dass irgendwie, weiß ich nicht, eine Infektion oder irgendwas im Körper ist und der Körper dagegen ankämpft.
Oh no.
Und wahrscheinlich bin ich deshalb so schwach. Dann habe ich Arbeiten abgesagt, beziehungsweise verschoben, habe gesagt, Leute, ich kann nicht, ich bin echt nicht fit. Und jetzt habe ich auch noch so einen Leidensgenossen hinten im Hof sitzen, so eine Taube, die hängt da seit gestern ab. Ich habe hier so eine, im Haus gibt es so eine Durchfahrt, so eine Garagendurchfahrt nach hinten quasi, und da ist ein Garagenhof, da parken ein paar Autos. Und jetzt genau in dieser Durchfahrt hängt immer eine Taube ab und die fliegt auch nicht weg, so seit gestern. Jetzt werde ich heute Morgen wach, sitzt sie da immer noch. Ne, ich so, ja scheiße, irgendwas stimmt mit der nicht. Dann bin ich mal so runtergegangen, hab so geguckt, die fliegt nicht weg, die hüpft nur so weg. Ne, ich so, okay. Habe hier so Wasser hingestellt, so ein paar Pinienkähne hingelegt, rührt die auch nicht an. Ne, jetzt fing es an zu regnen, dann kam noch ein anderer Vogel, hat sie attackiert, da fahren die ganze Zeit Autos. Ich so, ja scheiße, jetzt habe ich irgendwie probiert zu erkunden, wo man da anrufen kann. Weißt du, irgend so ein Tierschutzverein, irgendwas, Taubenverein, Essen, wo kann ich anrufen, um da jemanden zu sprechen, um zu sagen, ja, ich habe hier so ein Tier, was kann ich tun? Ne? Ja, Telefonnummer gibt's nicht. Aber als ich dann gerade vom Einkaufen wieder kam, um nochmal zu gucken, also ich wollte erstmal gucken, ob sie das Essen anrührt, hat sie da nicht. Dann kam noch so ein anderes Mädel dazu irgendwie, die stand da auch, hat auch die Taube bemerkt. Ne? Sie so, ja, bei Facebook, wenn du dem bei Facebook schreibst, dann reagieren die meistens. Ne? Ich so, ja, okay, bei Facebook probiert reinzugehen, ja, meinst du, ich weiß mein Passwort noch? Scheiße, jetzt habe ich noch Freundin geschrieben oder sie angerufen. Ich so, ja, oder kannst du, weißt du noch dein Facebook-Passwort? Mein Gott, jetzt fällt dir der Stuhl um. Kannst du mal bitte für mich da hinschreiben und sagen irgendwie, ich habe hier einen Vogel. Und jetzt wollte ich gerade noch, deswegen hat sich das so verzögert, dann schrieben die nämlich zurück, da kam so eine automatische Antwort. Ja, wir können nicht sofort antworten, wir sind nur eine kleine Anzahl an Ehrenamtlichen, aber wenn sie das Tier retten können selber, dann machen sie es sofort. Irgendwie nimm eine Kiste und pack den Vogel ein, so nach dem Motto. Ne? Deswegen habe ich jetzt gerade noch eine Kiste gesucht, habe dann hier so eine Weinkiste genommen, weißt du, so eine Holzkiste.
Ach, das hast du gerade noch gemacht?
Ja, und wollte die dann noch einfangen, aber die haut immer ab, die hüpft dann immer unter die Autos. Und jetzt will ich aber auch nicht der Depp sein, der irgendwie so untrainierter dem Vogel jetzt eine halbe Stunde Angst macht und den von A nach B jagt, auf seinen vielleicht vermeintlich letzten Stunden, weil es nochmal richtig schönen, stressigen Abgang besorgt. Deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt und hoffe, dass die irgendwie gleich hier anrufen und irgendwie sagen, dass sie gleich da sind oder irgendwas. Hier gleich nochmal eine Antwort kommt von meiner Freundin. Mal gucken.
Ja, also erstmal mega Respekt, dass du das so auf dich nimmst. Ich glaube, 95% der Leute würden es gar nicht registrieren, sondern die würden einfach so, diese Taube einfach so, ne, einfach vorbeigehen.
Ja gut, ja, die sitzt halt da direkt vor meinem Fenster quasi, unten auf dem Boden. Ja.
Aber ist es so eine vercrackte Bahnhofstaube oder ist es noch so eine schöne Taube?
Ich glaube, die ist noch relativ jung. Also ist eine Stadttaube, aber ich glaube noch relativ jung. Die ist noch nicht so... noch nicht so mitgenommen eigentlich, außer dass sie halt nicht fliegt. Und die hat, glaube ich, irgendwas am Flügel, da steht irgendwas ab. Aber das war auch so geil, das Mädel so, ja, weil die stand da auch so, ich komme dazu, ich so, hast du jetzt schon irgendwo angerufen, weil ich wollte das, sonst wollte ich das jetzt machen, ne? Sie so, nee, habe ich nicht, aber da hat auch schon scheinbar jemand Wasser hingestellt und so ein paar Körner. Ich so, ja, das war ich, weil ich wohne, ja, aber die Taube geht da nicht ran. Ach so. Ja, aber die hat auch gesagt, so, sie ist jetzt kurz unterwegs und auf dem Rückweg, hätte die Taube dann noch gesessen, hätte sie auch dann spätestens dann da hingeschrieben. Also gibt tatsächlich ein paar Leute, die so Tauben auf dem Schirm haben. Ich meine, wir Menschen haben das, wir sind das schuld, dass die jetzt hier so leben, kein Zuhause haben. Und dann muss man da so ein bisschen, zumindest wenn die so komplett hilflos sind, mal so ein Auge drauf haben.
Aber es gibt auch Tauben, also gerade bei mir in Köln-Mühlheim, die sehen einfach echt gefährlich aus, muss ich sagen. Vor denen habe ich Angst. Also die könnten so einen Nasenring haben, weißt du, und so ein Tattoo auf dem Genick, so ein Kreuz, weißt du, oder so so auf dem Adamsapfel, wo noch so zwei Flügel rauskommen oder
ja,
so.
Ja, ey, wenn ich abends unterwegs bin und mir kommen so drei entgegen, dann wechsle ich die Straßenseite. Also.
Ey, ohne Scheiß, ne, wenn mir drei Tauben entgegenkommen, dann drehe ich ganz schnell um. Das ist eine ganz gefährliche Situation.
Man muss doch auch aus Fehlern lernen. Das mache ich nicht
nochmal.
Ey,
ohne Scheiß, ohne Witz.
Und auch Mascha weiß Bescheid, ne? Also auch gerade in kommen wir klar mit, aber drei.
Gerade in Berlin und so habe ich gehört, so werden so Taubenstrukturen, das wird immer schlimmer. So. Also ich glaube, die haben auch irgendwas mit dem Einbruch ins Bode-Museum zu tun, meine ich mich
zu
erinnern.
Ja, die müssen sich aber auch organisieren. Also in Berlin haben sie ja keine andere Wahl mit den ganzen Wildtieren, die so in die Stadt reindringen, Füchse und Schweine und so. Ich meine, die waren lange die einzigen, so, ne? Eine große Gruppierung. Und jetzt gibt's da so, weiß ich nicht.
Der große Straßenkampf in Berlin. Tauben gegen wilde Füchse. Aber in Berlin ist es ja wirklich krass, ne? Du stehst teilweise in Berlin, ich weiß noch ganz genau, ich stehe in Berlin an der Warschauer Straße, so die Touri-Party-Meile in Berlin, stehe unten an der Bahn und dann läuft einfach ein fucking Fuchs über die Schienen. So als wenn nichts wäre.
Normal, ja.
Weißt du, das ist wirklich crazy. Also Berlin ist wirklich so ein Großstadtdschungel. Und ein Kumpel von mir, der wohnt ja auch ganz weit außen, also fast am Rand von Brandenburg. Und da stehen wirklich überall so Plattenbauten, noch aus der DDR. Und dazwischen, das wurde ja immer so super weitläufig gebaut. Diese Plattenbauten wurden ja immer so als einzelne Blöcke in diese Landschaft gesetzt. Und dazwischen ist ja immer relativ viel Grünfläche oder so. Und dazwischen grasen einfach so Rehe, morgens um 8 Uhr, weißt du, ich fahre so morgens durch diese Plattenbausiedlung und dann grasen einfach so Rehe dazwischen, das ist super weird teilweise in Berlin.
Ja, mit den Füchsen weiß ich noch, das erste Mal, als ich so richtig in Berlin war bei einer Freundin zu Besuch und ich abends so irgendwie auf dem Balkon, ey, das ist ein Fuchs, so mit 16, weißt du, und sie so, ja, normal. Ich dachte, ey, komm mal raus, guck mal, da ist einfach ein Fuchs.
Ey, hier ja, ist das, voll die Sensation.
Und Berlinerin so, ja, normal. Ja, das ist echt krass. Also da wurde ich auch schon von einem Fuchs abgezogen und ich konnte nichts anderes sagen als, ja, sorry, aber die Tauben da drüben haben schon mein Geld. Ich habe nichts mehr. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Die waren schneller als du.
Was sehen wir auch oft. Ja, ich hatte, ja, Gott sei Dank hatte ich noch mein Schrotthandy, wie damals beim Dealer, der das nicht haben wollte. Das war auch eine Taube, übrigens. Das war eine Taube.
Dein Dealer, ne?
Ja, genau. Mein Dealer ist ein Fuchs.
Aber das ist wirklich ein Fuchs.
Das ist ein Hund. Ja, nee, aber wo wir gerade auch von Dealern und von Clans reden, ich befinde mich ja gerade in Lissabon. Und ich wohne
Aufnahme
hier direkt
läuft, das funktioniert alles da in Lissabon?
Bis jetzt
das
läuft
rote Lämpchen
die Aufnahme.
Leuchtet? Geil.
Genau, rotes Lämpchen leuchtet und ich benutze jetzt hier GarageBand und dieser Strahl läuft ununterbrochen nach vorne, der rote Strahl. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
That's the stuff.
Ja, Mann. Ich hoffe nur, dass wenn wir gleich in die Pause gehen, dass ich da auch alles irgendwie jetzt speichere und nichts irgendwie jetzt überspiele oder so. Aber die Spannung bleibt bis zur ersten Pause. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr, alles hat geklappt. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, Straßendealer. Lissabon. Ich wohne hier direkt in der Innenstadt und wie natürlich in vielen Ländern gibt es natürlich auch da viele Leute, die einen auf der Straße sozusagen anquatschen. Und hier ist es aber wirklich extrem. Also du gehst so einen Schritt aus dem Hotelzimmer und dir wird eigentlich schon dreimal Kokain angeboten. Ah. Und es ist halt, also wirklich, du gehst einen Schritt aus dem Hoteleingang und in dem Moment wirst du halt angesprochen, ob du was kaufen willst. Das ist halt echt witzig.
Wie machen die das so, wenn du vorbeiläufst, dass die einfach so das Wort sagen oder gehen die auf dich zu?
Genau, weil es ist anders als zum Beispiel in Amsterdam. In Amsterdam ist es ja so, dass die das da total nebenbei machen. Also in Amsterdam ist es so, du gehst durch die Straßen und du hörst so ein, du hörst fast so ein Gesumme neben dir. Also du gehst dann so durch und auf einmal kommt so jemand neben dir, der dann so, cooking, do you need something? So halt, ne? Irgendwie, das ist halt so, das ist so ein bisschen unterschwellig so. Und hier ist es aber so komplett offensive so, weil hier gibt es auch super wenig Polizeipräsenz in der Innenstadt. Das heißt, es ist einfach so mega offensive. So, es ist jetzt nicht irgendwie aggressiv, aber es ist schon so, dass sie dich halt ansprechen und sagen so, hey man, you look like a cocaine user, do you need something? Und weiß es halt sowas so. Okay, und anscheinend sehe ich aus wie der übelste drogenaddicted Typ, weil ich werde wirklich, also ich werde wirklich, wenn ich 10 Minuten hier durch die Innenstadt gehe, werde ich original 5-mal angesprochen. Also wirklich so jede zweite Minute. Und und dann habe ich mir aber irgendwann, habe ich mir gedacht, mir ist das zu langweilig, immer nur zu sagen nein, weißt du? Und ich habe so ein paar Sachen probiert.
Hast du mal ja gesagt?
Nee, ja, genau. Ich habe mal ja gesagt. Deswegen bin ich jetzt pleite und bin total drauf. Ich habe seit 4 Tagen nicht mehr geschlafen. Nein, aber ich habe mir gedacht, nee, dieses normale Nein ist mir zu langweilig. Ich bin auch kreativ. Ich bin Schauspieler, weißt du? Ich probiere mal was anzubieten. Ich biete denen mal was an. Mal gucken, wie sie antworten, weißt du? Und ich habe mir ein paar Taktiken überlegt, jede probiert und es gab unterschiedliche Resonanzen. Die erste Taktik, die ich als Antwort mir überlegt habe, war selber etwas anbieten. Und wir machen das jetzt so, Tibor, du bist jetzt der Straßendealer, du sagst jetzt, I need something, best cocaine in Lissabon und ich gebe dir die Antwort, okay? Und bitte.
Hey my man, best cocaine in Lissabon.
Oh, cocaine, I have also cocaine. Do you need cocaine as well? I have cocaine from Germany. Do you need it?
Fuck you, motherfucker. I'm gonna fuck your mother, you motherfucker.
Genau. Ungefähr so haben die da auch reagiert, weil da sind die immer so ein bisschen, die denken dann so, also entweder checken die direkt, dass du dich verarschen willst, oder die nehmen es so ein bisschen ernst und denken, du bist noch so vom Fuchs-Clan, weißt du, so, das sind die Tauben, du bist von einem anderen Clan. So, die zweite Taktik, die ich habe, auf Trauer machen. Das funktioniert ganz gut. Okay, nochmal mir das anbieten. Mal. Okay, und bitte.
Hey man, best cocaine in Lissabon.
You said cocaine? I lost my father from cocaine, man. He suicided himself. Cocaine is the devil, man.
It's shut a trauma up, you for said me. Motherfucker. I'm gonna fuck your mother.
Nee, da haben sogar viele gesagt, okay. Und dann haben die direkt abgewimmelt. Also das ist fast so die beste Taktik, auf Trauer machen. So tun, als wenn man irgendwie so ein Trauma mit Kokain erlebt hätte in der Kindheit, weißt du? Das ist auch immer ganz gut.
Das heißt, du rennst jetzt die ganze Zeit da rum und tust so, als hättest du ein Trauma.
Genau, ich sag immer, I hate cocaine because I lost my friend of it und so.
Du darfst aber auch nicht lachen, ne? Weil du musst ja vorbereitet sein.
Ja, ich mach das todernst. Ich habe mir auch einmal habe ich mir schon eine Träne rausgedrückt, weil der wollte nicht locker lassen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich heulen.
Jetzt weine ich wirklich. Ich hatte das in Panama viel. Da war ich damals in Bastimento. Das ist so, ja, so Inselgruppen irgendwie, wo teilweise auch keine Autos fahren. Also das sind echt einfach nur so Gehwege und so kleine Dörfer. Und da stehen sie aber auch abends. Und die haben, weißt du, wenn du so kurz stehen bleibst oder auf jemanden wartest oder ein bisschen langsam läufst, dann stehen die einfach da so und fragen so, yo, willst du Kokain? Sagst du so, oh, nö, na gut. Also die sind überhaupt nicht aufdringlich. Die fragen eher so, als hättest du Feuer, ob du Kokain willst.
Ja, das ist auch noch in Ordnung so. Ja. Noch eine Taktik, die ich mir überlegt habe, bevor man angesprochen wird, wie ein Verrückter rumlaufen. Dann wird man auch nicht angesprochen. Weißt du? Ich habe nämlich ein paar Mal probiert, dass ich so, als wenn ich schon total drauf wäre, weißt du, mit so verrückten Augen, so Kieferkickse, breiten mit Schultern.
Deine
so
arme Urlaubsbegleitung. Ja. So, wir verlassen jetzt das Hotel, David. Bist du bereit? Ja, warte kurz. Okay, los geht's. Oder anderes Szenario. Bist du bereit? Ja, warte.
Exakt. Okay. Exakt like that.
Wo können wir nicht einfach mal normal rausgehen, David?
Ja. Und meine letzte Taktik, die ich habe, ist noch nach härteren Drogen fragen, die nicht haben. Dann stoßt man die so ein bisschen vor den Kopf. Weißt du? Weil die fragen dann so,
Kokain,
ne?
Kokain, hau mal ab, Junge. Was bin ich, 12?
Genau, exakt so.
Ketamin, Junge, was ist los?
I have the best cocaine, so. Und dann sagst du, cocaine? I need heroin, man. I need crack. Do you have some crystal?
Some crocodile?
You see my teeth? You see my bad teeth? I use crystal, man.
No, but, so Augen, mit richtig gierigen Augen, so, no, but crystal?
Ja, so richtig mit so Kratzen. I need heroin, man. Cocaine don't work at me anymore. I just need crystal, man. Ja, aber damit stoßt man die auch oft vor den Kopf. Das ist auch ganz witzig.
Ja, guck.
Das hab ich jetzt die letzten Tage ausprobiert und
machst du so eine kleine Studie, ja?
Ich mache jetzt so eine Studie und ich habe mir tatsächlich, apropos Studie, ich habe mir überlegt, man kauft ja so in verschiedenen Ländern, kauft man ja manchmal so ein bisschen Weed und ich habe mir jetzt überlegt, das Weed, was ich bis jetzt gekauft habe, also jetzt nicht legal in Holland, sondern was ich irgendwie illegal in Ländern gekauft habe, werde ich jetzt ranken. Und das wird ein super spannendes Ranking. Und das kommt jetzt. Das erste Gras, was ich, glaube ich, so illegal gekauft habe, war, glaube ich, auf Jamaika damals, 2014. Und so ein Ranking besteht ja immer, dass man so die Parameter zusammenrechnet und dann so ein Durchschnitt daraus macht. Ne? Und die Parameter beim Weed-Kaufen auf der Straße ist natürlich eigentlich nur der Preis und die Qualität. Mehr Parameter. Vielleicht noch, wie aufwendig es ist, aber das lasse ich jetzt mal raus. Und ich würde sagen, ja, so gut, Jamaica... Ich meine,
du hattest schon Situationen, wo du in fremde Autos gestiegen bist. Ich würde auch sagen, so Sicherheit oder Stimmung.
Aber ey, ich habe dem Typen vertraut. Bis heute, glaube ich, mir wäre nichts passiert. Aber gut, mein Kollege, der mich da aus dem Auto rausgefischt hat...
Da bist du aber der Einzige wahrscheinlich.
I show you my plantation. Come in, man. Ja. Okay, in dem Moment saß ich schon drinnen.
It's for free.
Nee, aber ich würde sagen... 0 ist das Schlechteste natürlich, 10 ist das Beste. Und ich würde sagen, Gras auf Jamaika mit allem drum und dran, würde ich sagen, war eine 6 von 10.
Oh wow.
Würde ich sagen, weil das war qualitativ in Ordnung, aber vor allem aber preislich halt unschlagbar. Ne, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, in Jamaika kostet eine Unze, das sind 33 Gramm, kostet 1000 Jamaican Dollar. Und 1000 Jamaican Dollar waren bei meinem damaligen Wechselkurs, als ich da war, ungefähr 8,50 Euro. Also 8,50 Euro für 33 Gramm, das
Junge, dann aber nur 6 von 10 Punkten?
Ja,
das klang jetzt wenig, deswegen habe ich wow gesagt, weil ich dachte immer so, Jamaika und Gras, das ist wie Mutter Teresa und... Kinder.
Ja, aber es ist halt viel dieses Buschgras und so, ne? Das sind ja so Stangen und ich mag ja eher dieses hochgezüchtete Coffeeshop-Gras. Deswegen, vielleicht lag es auch an mir, für mich war es so eine 6 von 10. Das zweite Mal, dass ich, glaube ich, so Gras auf der Straße geholt habe, war auf Mallorca. So, da war ich aber so. 2015 war das oder so. Und da war ich auch nicht zum Party machen. Das war auch gar nicht irgendwie in Palma, sondern das war in CLJ. Das ist relativ nördlich von Mallorca. So ein relativ beschaulicher Dorf. Und da habe ich von so einem Straßenverkäufer Gras geholt. Und das sind diese Leute, die weirdesten Gadgets verkaufen in der Fußgängerzone. Weißt du, so, die so Flummis verkaufen, die dann so leuchten.
Die
so
blinken,
so.
Ja.
Die so blinken oder so, wo man sich auch so fragt, Dinger, was ist
die,
da?
Die du in den Mund packst und dann blinken.
Ja, genau, oder so. Oder,
so Metalltauben.
Oder viel zu große Sonnenbrillen oder so total dumme leuchtende Hüte oder so ein Mikrofon, was direkt so einen Lautsprecher an sich hat, weißt du?
Das ist aber cool. Hey.
Wo ich mich auch immer frage, was ist da eigentlich so die Kausalkette? Wo fängt das an? Wo kaufen die das? Was ist die Marge? Was ist so der Verkaufsplan? Aber egal. und da war ich auf Mallorca und da habe ich dann auch bei so einem geholt. Das war aber Peace und das war, ich würde sagen, das war eine 1 von 10. Also das war richtig schlecht. Auch viel zu teuer, bin ich auf jeden Fall abgezogen worden. Das dritte Mal war in Prag und das war eigentlich halblegal, weil in Prag ist ja das Geile, Prag gilt ja auch so als Amsterdam des Ostens. In Prag kannst du das ja so halblegal in so Bars kaufen. Also es ist auch so ein kleiner Tipp, wenn ihr in Prag seid und ihr wollt kiffen, dann kann ich die Shotgun Bar empfehlen in Prag im Stadtteil Skribek oder so. Ist ein bisschen außerhalb, aber ist ganz geil, weil es ist so eine kleine Bar, da musst du auch klingeln. Dann wird so die Tür aufgemacht und es ist so eine ganz normale Bar, aber da sitzt halt original so eine 45-jährige Tschechin mit so blonden Haaren, die neben sich so eine Ikea-Tüte voll hat, voller Gras, und die verkauft da das Weed. Das ist da halt so relativ normal so. Und du kannst das auch in diesem Club halt kaufen. Und das war total in Ordnung. Da würde ich sogar sagen, das war eine 8 von 10 vom Preis, aber auch von der Qualität. Und genau, jetzt komme ich zu Lissabon. Jetzt habe ich natürlich in Lissabon mir auch mal was gegönnt hier. Da habe ich dann mal nicht meine Taktik irgendwie gemacht, dass ich irgendwie so verrückt war oder so. Sondern da habe ich dann normal verrückt einfach gewirkt. Ja, was soll ich sagen? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, hier Lissabon, das, was ich bis jetzt organisiert habe, ist eine 2 von 10. Also, es macht halt schon ein bisschen breit, aber es ist halt von der Menge her, es ist nicht so viel. Qualitativ, ja. Es war halt auch ein bisschen teurer. Ich meine, gut, ich habe das auch hier in der Tourist-Zone gekauft, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht, wenn ich noch so ein bisschen außerhalb bin, bieten sich vielleicht noch mal andere Möglichkeiten. Aber Stand jetzt, auf jeden Fall Lissabonner Gras in der Innenstadt, eine 2 von 10, liebe Freunde.
Komm, ruf noch mal laut Weed. Dann mach ich so einen Halt drauf, dann haben wir so einen Abbinder.
Weed.
Wow, cool. Und wir machen jetzt Pause, oder? Check einmal, ob das alles funktioniert da auf deiner Seite.
Angst.
Und dann
ich habe Angst, ich habe Angst jetzt dieses Record-Ding zu stoppen, aber ich probier's.
Und ich guck mal, was die Taube macht.
Okay, ja, mach mal, Timo, bis gleich.
Radidedudangdang Network. Rund um die Uhr. Musik, Podcast, gute Laune. Der freche Jonas.
Meine Mama fickt gerade mit dem Papa.
News aus aller Welt. Doch Vorsicht, Suchtgefahr. Radidedu Dang Dang Network.
Zack, sind wir wieder da. Gibt es eigentlich noch Leute, die Zack sagen? Oder ist das schon so komplett? Was ist eigentlich mit diesen ganzen Begriffen geworden?
Du sagst Zack. Voll oft Zack.
Sag ich oft Zack?
Ja.
Das fällt mir gar nicht auf.
Wenn
am
Computer nicht funktioniert und du noch schnell irgendwas machen musst, dann machst du mal Zack.
Zack. Scheiße, du hast recht.
Damit das schneller klingt, was du da tust. Damit ich auf der anderen Seite der Leitung denke, oh, das geht jetzt schnell. Zack.
Ja. Der ist gerade krass was am Machen jetzt. Zack, 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 zack. Dabei schließe ich eigentlich gerade nur meine letzten Pornhub-Tabs, nicht Spaß. Tibor, wenn du mich einer Nation zuordnen müsstest, was wäre es?
Keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vermuten, Deutschland, Irland, England, Holland,
ja.
Südafrika. Ja. Doch, da rennen auch viele von dir rum.
Stimmt,
ja. Rennst du rum, plötzlich so ein Weißer, hä? So der Weißeste, den du je gesehen hast. Was machst du hier?
Ja, Elon Musk, ja, der hat eine Haut wie so ein Alien, was so eingelegt wurde in so einem Säurewasser, weißt du, so ganz bleiche Haut, und er ist auch Südafrikaner, ne?
Also Reispapier hat der als Haut.
Ja, ja. Nee, aber ich frage, weil nämlich viele der Straßenanbieter, nenne ich sie mal, natürlich auch, um ins Gespräch zu kommen, immer so fragen, where are you from, my friend? Where are you from? Hm. Und das ist mir auch immer zu langweilig, irgendwie direkt zu sagen, wo ich her bin. Und da sage ich immer, ja, rat doch mal, wie sehe ich denn aus? Weißt du, sowas? Hm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich 90% der Leute denken, ich bin einfach Brite. Ich komme aus England. Anscheinend sehe ich aus wie ein Engländer. Weißt du? Und ich habe noch nicht mal gutes Englisch. Ich sage immer so, what do you think where I'm from? So, what do you think? Let me know what you think where I'm from. Und dann sagen die immer so, England. Und da war einer, das war so witzig, der wollte einfach nicht aufhören, ne? Weil ich meinte die ganze Zeit einfach so no und einfach immer weitergemacht. Der hat ja die Länder aufgezählt. Und ich habe eine Minute mit ihm geredet, das war so geil. Und ich so, where are you from, my friend? Und er hat so Armbänder verkauft. Das war so einer, der hat so Armbänder verkauft. Mhm. Und er sagt so, yeah, where are you from, my friend? Und ich so, yeah, what do you think where I'm from? So, ne? Und dann wirklich so, England, no. Irland, no. Canada, no. USA, no. Netherlands, no. Denmark, no. Sweden, wirklich, also die ganze Welt. Und er kam einfach nicht auf Deutschland. Das war so geil, Alter. Also anscheinend sehe ich wirklich aus wie so ein Engländer. Kann aber auch an meinem Verhalten liegen.
Das kann auch daran liegen, dass du seit Tag 1 einen krassen Sonnenbrand hast.
Ja.
So sehen die Engländer halt aus. Rothaarig, Sonnenbrand.
Ja, guck mal. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Meine glorreiche Leistung an Tag 1, ne? Ich wirklich, wir gehen an den Strand, es ist irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad, extremer Sonne, und ich habe mich eingecremt.
Ja.
Aber ich habe irgendwie nur an so 20% meines Körpers gedacht. Ich habe nur meine Schultern eingecremt, meinen Nacken und mein Gesicht. Und ich habe so alles unter der Brust habe ich einfach vergessen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe daran irgendwie nicht gedacht.
Ich habe mich eingecremt. Aber nur an den Ohren.
Und dann liege ich da am Strand und dann merke ich schon abends, Alter, da merke ich schon, fuck, Alter, das ist alles am Glühen. Und ich habe dir ja das Bild geschickt, ne, wo man wirklich so diesen Kontrast sieht von vorne zu hinten. Ne. Vorne, ich war wirklich komplett rot und hinten, wo die Liege, wo mein Fett, meine fette weiße Haut auf dieser Liege lag, war einfach immer noch alles so schwammig weiß. Sieht einfach
aus wie so ein Fertigprodukt, was man hätte wenden müssen nach Hälfte der Zeit, aber nicht getan hat.
Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Exakt. Wie so eine Pizza im Airfryer, die nur von oben irgendwie gebacken wird. Das ist wirklich. Das ist
unten wirklich, noch komplett weiß.
Das ist wirklich so. Ich werde das Foto, ihr werdet das Foto sehen. Es ist, vor allem das Ding, was ich hatte, da hatte ich gestern noch voll Angst, weil, auf einmal schwillen meine Füße so an. Ich habe wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin so ein Adipositas-Patient, der so Wasser in den Beinen auf einmal hat, weißt du, so Wasseranlagen. Und meine Füße sind so angeschwollen, dass ich nicht mehr in meine Birkenstocks reingekommen sind. Ich musste die zum ersten Mal, seitdem ich gekauft habe.
Ist es wirklich Wasser in den Füßen oder ist es die Haut, die so angeschwollen ist?
Nein, es ist die Haut, weil ich habe das dann auch gegoogelt.
Mit ein bisschen Sand noch am besten, naja.
Genau, und das ist wohl relativ üblich, gerade bei so Leuten mit extrem weißer Haut, die, wo das dann von jetzt auf gleich kommt, dann ist das wohl so ein Schutzmechanismus der Haut, dass die Gefäße sich erweitern, damit die sich besser regenerieren kann. Und dann kann das einfach sein, dass der Fuß so um die Hälfte einfach so anschwillt, so. Und, Digga, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte richtig Schiss. Ist doch jetzt ein bisschen besser geworden, tatsächlich. Also, das Wasser ist wieder zurückgegangen. Aber.
Läuft dann also, mit angeschwollenen Füßen rum und guckt wie so ein Typ auf Droge, damit er nicht angesprochen wird von.
Ich sag's Frankies, dir, mit mir kannst du keinen Urlaub machen, ne? Es geht einfach nicht. Es ist so.
Okay, pass auf. Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. Stadttauben Essen e.V. Hallo, soweit ich es auf den Fotos richtig erkenne, handelt es sich um eine junge Ringeltaube, also eine Wildtaube. Können Sie ausschließen, dass der in Ihren Augen stattgefundene Angriff anderer Tauben eventuell der Versuch der Elterntiere war, diese am Boden zu füttern?
Ja, nein, ich muss kann mal kurz ich schreiben. Nicht ja, ausschließen. Wie sollst du das ausschließen können? Hä? Was? Ich kann mal darüber erzählen, dass ich es komisch finde, was es für Regeln im Flugzeug gibt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so Regeln im Flugzeug, die wurden doch gemacht, um irgendwie so, um die Passagiere zu beschäftigen, oder? Also, welchen Zweck hat es, dass zum Beispiel so Fensterjalousien, dass die hochgemacht, also runtergemacht werden müssen beim Start und bei der Landung? Muss der Pilot da irgendwie durchgucken? Ist da irgendwie, wer hat sich das ausgedacht? Wo kommt das her? So, warum darf eine Rückenlehne nicht nach hinten sein beim Start und bei der Landung? Also es ist doch, da gibt es doch keinen, genau, google mal bitte für mich, das ist ja, ich habe leider kein viertes Device mehr, um noch zu googeln, deswegen muss jemand das jetzt gerade parallel machen.
Also die Sitze kann ich mir vorstellen, dass es einfach nur ein Sicherheitsding ist, dass wenn auch hinter dir Leute sitzen, dass sie irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt keine Ausnahme mehr, einfach jeder sitzt nach vorne, so gut ist.
Ja.
Ende im Gelände. Wir starten jetzt, setzt euch mal alle gescheit hin. So. Das ist immer noch crazy, kann immer noch was schief gehen. Start und Landung ist ja auch der kritischste Teil so eines Fluges. Also wenn du mal erstmal oben bist, kann ja wenig schief gehen. Aber gerade so Start und Landung, hast mal irgendwie so einen Vogel im Getriebe und schon geht alles schief. Ja, jo. Und bei die Fenster müssen wohl oben sein, alle, damit das die Besatzung, wenn ein Notfall gibt, irgendwie auch rausgucken können und sich orientieren können.
Aber haben die nicht ihre eigene Luke? Die haben doch vorne und hinten ihre eigenen Luken.
Ja, aber wenn was ist, dann sitzen die ja nicht vorne und oh, jetzt passiert was, sondern müssen wahrscheinlich auch durchs Flugzeug laufen und so. Und es gibt ja Situationen, ja. Da muss irgendwem helfen und dann ist schon gut, wenn man sieht, wo es oben, wo es unten, wo es links, wo es rechts, glaube ich. Ja.
Ja, du als Passagier musst ja auch zur Not jemandem helfen, ne? Weil ich hatte jetzt das Glück, dass ich am Notausgang saß. Hm. Und das war total witzig, weil ich saß dann im Terminal und man wartet dann ja so auf das Boarding. Und dann auf einmal gab es so eine Durchsage und es war noch so eine halbe Stunde vor Boarding. Also wir waren ja rechtzeitig da. Und man kommt so eine Durchsage, die Passagiere bla 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 Hürten und bla 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 bitte einmal zum Schalter 3. Und ich so, fuck, was ist denn jetzt los, Alter? Bin ich jetzt, ne, falsches Geld? Haben die das nochmal gewechselt? Ist das Boarding jetzt irgendwie früher? Schon voll die Panik bekommen. Und dann laufe ich da hin und dann war es aber einfach nur so, ja, wir müssen sie einmal informieren, dass sie ihre Plätze am Notausgang haben. Und wären sie bereit, im Notfall körperlich und physisch und mental zu helfen? Und dann musst du einfach nur mal so sagen, ja, wäre ich. Und dann kannst du dich wieder setzen.
Ja, immerhin, weil bei mir war damals so, ich habe so mein Ticket abgegeben beim Einchecken. Und die reißen so ab und sagen, ach so, sitzen übrigens hier am Notding. Also sind sie, und da kam auch die Frage so. Und da, ich so, ja. Was willst du auch sagen?
Gut.
So, nee.
Ganz gut, ehrlich, dass sie jetzt fragen. Nee.
Kein Bock, gar kein Bock. Aber cool, dass sie zumindest so eine halbe Stunde vorher sich gefragt haben, damit es zumindest so aussieht, als gäbe es die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu ändern. Weil für mich war eigentlich schon so, ja, es war jetzt nur eine Frage, aber die war eigentlich nicht mehr nötig, weil das sah für mich so aus, als wäre das Ganze schon entschieden, dass ich da im Notfall irgendwas machen muss.
Ja, also ich würde aber immer ja sagen, weil man dann mehr Beinfreiheit
voll
hat.
Das sind die besten Plätze da. Gute Plätze auf jeden Fall meistens.
Ja. Definitiv, also die, das kann man auf jeden Fall nur empfehlen, aber ja, also ich wäre da der heilige Krösus gewesen im Notfall. Ich hätte sie alle rausgeholt.
Aber bei meinem letzten langen Streckenflug, da hatte ich auch so einen ganz normalen Sitzplatz, nicht da, wo man viel Beinfreiheit hat und zur Not jemandem helfen muss. Und ich weiß noch ganz genau, du hast ja immer diese Monitore, wo du auch sehen kannst, wie lange noch unterwegs bist und so. Ne? Und ich habe mich wirklich gequält. Mir hat alles wehgetan, die Beine. Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich bin zwischendurch auch so rumgelaufen, habe mich gedehnt, aber es hat mich echt, ich konnte nicht mehr. Und ich gucke auf diese Zeit. Und wirklich der Moment, wo ich eigentlich schon nicht mehr konnte, wo ich mich zusammenreißen musste, jetzt nicht komplett durchzudrehen, das war genau zur Hälfte des Fluges. Ja. Dann waren es noch irgendwie so 6 Stunden. Und ich so, fuck, okay, du musst jetzt wirklich irgendwie cool bleiben, weil ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Unglaublich. Ich musste schon an Jim Carrey denken, der hatte damals so ein Training, als er den Grinch gespielt hat. War das der Grinch? Ja. Da wurde er ja stundenlang geschminkt. Also der ist zum ersten Drehtag hin, haben den 6 Stunden geschminkt oder 8 Stunden oder so. Oh, also Gott. Wirklich stundenlang musste der da sitzen. Ja. Und der so, okay, und das jetzt für 3 Monate, ich bringe mich um, wir müssen irgendwas tun. Und dann kam irgendwie so ein Typ von der Produktion und sagte, okay, pass auf, wir haben hier Navy Seals, wir haben hier einen von den Navy Seals, der bringt dir jetzt bei, wie man, was ihm beigebracht wurde, wie man mit Folter umgeht. Und dann hat er so ein paar Methoden beigebracht bekommen. Und die hat er angewendet. Und da war so was, hau dir zwischendurch immer wieder richtig fester auf den Oberschenkel, rauch eine Zigarette nach den anderen, schrei rum, sing, mach laut Musik an. Und das hat er dann die ganze Zeit gemacht, während er da irgendwie so halb Grinch-mäßig schon geschminkt war vom Spiegel. Und irgendwann so, hat er sich so auf den Oberschenkel geboxt, noch eine Kippe geraucht und so. Und dann ging es weiter. Das war dann so sein Ding, damit er diese Monate durchhält. Aber das war ja kein CGI, das war ja alles eine Maske.
Ja, klar. Und ich weiß, wie lange das dauert. Also ich hatte noch nie so eine aufwendige Maske wie jetzt bei The Grinch, aber ich hatte auch schon durchaus die ein oder andere aufwendigere Maske. Und alleine irgendwie mich in Günther Netzer irgendwie zu verwandeln hat, also immer so eine Stunde auf anderthalb gebraucht. Und das war eigentlich nur eine Perücke und irgendwie die Haaransätze irgendwie nochmal überschminken. So. Mhm. Und ich glaube, die aufwendigste Maske, die ich je hatte, war damals für einen Film Die Schwarzen Brüder. Da hat Javi dann auch noch mitgespielt. 2012 hatten wir den gedreht. Und da war meine Rolle, der hieß Der Blatternarbige. Und es spielte so im 18. Jahrhundert auf der Mailänder Straße. Und es geht um so Straßenkinder in Mailand, 18. Jahrhundert, und ich habe so den Boss von so einer Straßengang gespielt, und der hatte halt so Pockennarben in der Fresse, so, ne? Mhm. Und das mussten wir halt auch. Jedes Mal wurde das mit so 2-Komponenten-Maskendingern, wurden da diese Teile drauf gemacht, und da saß ich auch jeden Tag 2 Stunden in der Maske, oder ja, knapp 2 Stunden.
Oh,
und da hätte ich mir auch gerne so ein Navy SEAL Training angeeignet, ey. Ja. Oder diese Atemmethode, das habe ich auch letztens gesehen in so einem Video. Es gibt so eine Atemmethode, die wurde bei diesen Vietnamkriegern hier, als die Amis da in Vietnam eingelaufen sind und da irgendwie nachts im Dschungel irgendwie bei Temperaturen und Mückenstichen irgendwie in einem Schlammloch irgendwie einschlafen mussten. Da gibt es so eine Atemmethode, dass du dich so runter runterfahren kannst innerhalb von einer Minute, dass du dann einfach einpennst. So, das ist richtig crazy. Und das ist auch so. Das haben die dann auch gelernt, damit die das anwenden, damit die einfach egal, ne, Kopf ausschalten und einfach dieses Körpersystem runterfahren, damit der Körper schlafen kann.
Wirklich runterkommen, ja, krass.
Ja. Richtig crazy.
Da schläfst du nicht gut, ey.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber besser, als wenn du gar nicht schläfst. Ne? So.
Ey, aber wir haben ja gerade kurz über CGI geredet und das ist tatsächlich das Thema der heutigen Ausgabe von
TV und Film Facts. Ohne Carsten können wir selber.
Wir fangen an mit James Cameron. James Cameron war ja schon immer ein großer Fan von Spezialeffekten. Also der hat ja nachher auch hier Avatar gemacht und auch der Terminator 2 damals, der war die krasse Scheiße überhaupt, weil dieser andere Terminator, der aus der Zukunft kommt, der kann sich ja so verformen. Das war das Krasse, dieser Typ, der so rumläuft und plötzlich kann er sich so in so Metall, in so Chrom, in so reflektierendes Chrom sich verwandeln. Das war der heiße Scheiß damals. Da haben sie alle applaudiert. Und der Typ, der damals diese Terminator-Figur gemacht hat, ich glaube, das war sogar derselbe, der hat auch im ersten Film, wo James Cameron das erste Mal so eine CGI-Figur eingebaut hat, hat er auch mitgemacht. Das war dieser komische Wasserwurm in Abyss 1989. Das ist auch, ja, erinnert schon fast an diese Terminator-Figur. Das ist auch wirklich wie so ein Regenwurm, ein riesig dicker Regenwurm, der aber aus Wasser besteht. Der hat quasi eine feste Membran, aber irgendwie ist der trotzdem durchsichtig so halb und das war damals wirklich heftig. Wenn du das auch heute noch anguckst, denkst du, wow, das sieht gut aus. So, obwohl das wirklich komplett animiert ist, da war jetzt nicht wie heutzutage irgendein echtes Ding, was sie da hatten und dann haben sie nachher was drumherum gebaut oder so. Die haben anders versucht, quasi so, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, man kann da so halb durchgucken, ne, und haben überlegt, okay, wie machen wir das? Wie holen wir uns die Info? Und dann ist der Typ, der heißt, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, John Knoll. John Knoll hat diesen Wurm entworfen und der ist rumgerannt am Set und hat aus allen verschiedenen Perspektiven Fotos vom Set gemacht, damit er nachher quasi den Hintergrund in diesem Wasserwurm hat. Und er kannte sich ziemlich gut aus damit, weil der Typ hat unter anderem mit seinem Bruder zusammen Photoshop entwickelt. John Knoll.
Ach krass.
Der hat einfach Photoshop erfunden. So, und der hat auch diesen Wasserwurm gemacht. Das war, ich glaube, die zweite CGI-Figur, die es, also komplett CGI-Figur, die es bis dahin gab. Die erste war das Geheimnis des verborgenen Tempels. Da gab es so eine komische Figur, die entstand aus so Glasscherben in so einer Kirche. Dann war das plötzlich so ein Ritter. Das war das allererste Mal, dass so eine Animationsfigur durch den Film gelaufen ist. Und dieser Wurm war der zweite. So. John Knoll war Supervisor für die Special Effekte bei Star Wars. Das war sein erstes großes Projekt. Da hat er angefangen. Der hat dann auch bei Star Trek The Next Generation, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, hat er den Warp-Effekt entwickelt.
Ach, dieses,
im Vorspann jedes Mal. Das hat er entworfen, wie das aussehen muss und auch wie man es technisch umsetzt. Der hat einige Teile von Fluch der Karibik begleitet, Mission Impossible, zuletzt den neuesten Indiana Jones. Ich meine, das war auch der Teil, wo Indiana Jones als junger Indiana Jones auftaucht, also Harrison Ford komplett erjungt. Das sieht auch richtig gut aus zum ersten Mal. Also scheiß hier auf hier Robert De Niro. Das sah heftig aus. Also das sieht wirklich fast echt aus in dem Indiana Jones Film. Ja, und der betont auch, wie viele andere auch, so eine gute CGI fängt an bei einer guten Regie am Set. Wenn du, also es gibt viele Szenen tatsächlich in vielen großen Produktionen in Hollywood, wo das Studio sagt, der Filmverleih oder wer auch immer, der das Geld rausgibt für die CGI-Effekte, die sagen, wisst ihr was, die Szene streichen wir komplett. Ihr gebt uns hier so einen halbfertigen Kack, das wird viel zu aufwendig, viel zu teuer, diese Szene jetzt am Computer umzusetzen. Nö, die geht einfach raus aus dem Film. Bums. Das passiert wohl regelmäßig, ja. Da hast du nämlich schon so einen Film mit einem riesen Budget mit CGI-Effekten und dann kommen die mit noch so einer Szene und sagen die irgendwann, nee, wisst ihr was, die Szene könnt ihr klicken, weil da sitzen wir ja Monate dran, ein halbes Jahr oder was und mit allen Mitarbeitern und allen Computern, die wir haben. So, ja, du musst halt vorbereiten. Bestes Beispiel ist das Laserschwert bei Star Wars. Das ist ein Effekt, den jeder kennt. Wenn du jetzt zum Beispiel das Schwert nah am Gesicht hast, reicht es nicht später einfach nur so ein Schwert einzubauen, was leuchtet, also dieses Schwert, das haptische, weil das Schwert, das strahlt ja auch Licht aus. Und in dem Augenblick, wo du es nah am Gesicht hast, muss es ja auch irgendwie Gesicht ausstrahlen. Das haben die voll oft bei den Star Wars Filmen nicht gemacht damals. Das siehst du voll oft, dass die Lichter kein Licht werfen. Und das sind halt dann Dinge, oder du musst es halt nachträglich machen. Wenn du das am Set aber schon alles vorbereitest, es gibt auch so Actionfilme, wo so Licht, Laserschwert ähnliche Dinger irgendwie aufeinanderprallen, die gibt's gar nicht am Set, echt. Die tun nur so. Aber in dem Augenblick, wo sie so tun, als würden sie sich treffen, gibt's einen Typen am Set, der drückt einen Buzzer, dann geht einmal hell ein Licht auf und dann hast du schon diesen Lichteffekt, hast du schon auf dem Film und brauchst es eben gar nicht mehr quasi Special-Effekt-mäßig nachträglich einzubauen. Und die Sachen sehen dann geil aus. Also diese Kombination aus haptischen Sachen und Special-Effekt, das ist einfach das Geile. Und ich meine, das hatten wir ja schon mal, ne? Also schlechte Special Effects heute in den Filmen, die sieht man voll oft, aber es liegt einfach daran, dass die Leute zu wenig Zeit haben oder wirklich am Set gesagt wird, so, du ziehst eine graue Jacke an, grauer Hintergrund, alles grau, wir nehmen nur dein Gesicht, der Rest ist egal. Ja, und dann muss so ein Team das innerhalb von 3 Monaten so einen ganzen Film machen und dann sieht er einfach scheiße aus.
Ja, mein Lieblings Special Effect Fail von früher ist immer, wenn etwas irgendwie in der Luft ist oder so und die Leute gucken ganz woanders hin und reden aber mit dieser im Nachhinein animierten Person, weißt du? Ja. Oder so gucken so durch den durch oder so, wo man halt weiß, okay, da gab's halt keinen Anhaltspunkt irgendwie. Und
das ist so, die das wussten selber das am Set auch noch gar nicht, wie es aussehen wird.
Ja, ja, genau, genau.
Total absurd.
Du redest einfach so in die Luft und man sieht's halt einfach so. Aber crazy. Aber geil, ja.
Das war für diese Woche.
TV und Filmfacts. Ohne Carsten. Können wir selber.
Können wir selber, Carsten.
Können wir selber. Und wir können auch selber Pause machen. Ja, nämlich Mann. die jetzt kommt. Bis gleich.
Bis gleich, ihr Süßen.
Abflug in 10 Minuten. Nehmen Sie gerne Platz. Noch eine Erfrischung vor dem Kälteschlaf? Wählen Sie ein Audiobegleitprogramm für den Flug. Wir empfehlen den Podcast Die zwei vor der Lampe. Abflug in 9 Minuten.
Ganz komisch, hier wird immer so ein Metronom eingezählt. Ich fühle mich wie so ein Musiker. Ich würde direkt anfangen zu singen. Hi, tschüss. Ne, das erspare ich euch mal. Tibor.
David.
Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche sind mir zweimal dieselbe Situation aufgefallen mit Menschen, die ich maximal unangenehm fand. Und es waren immer dieselbe Kategorie von Menschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Zufall war, aber es waren in beiden Malen war es so eine weiße, ja, so eine weiße Frau Anfang 50, würde ich behaupten. Oder so Ende 40.
Warte mal ganz kurz, wo redest du eigentlich rein? In das Kabel hier?
Ja, entschuldige.
Weil das immer so...
So, jetzt nochmal neu. Genau, und in beiden Malen war es so eine Frau, weiß, Mitte, Ende 40, die über so Grundsatzprinzipien diskutieren, die aber komplett unnötig sind, aber es geht dann so ums Prinzip. Weißt du? Und ich hasse so Menschen. Ich würde da am liebsten so ausflippen, Alter. Die erste Situation war... Da war ich auf so einem Festival und wir waren so in der Schlange gerade und man durfte halt keine Getränke mitnehmen. So. Und die, dann zeigt die so ihr Ticket, die war so vor mir und dann guckt der Security so in ihre Tasche und dann war da noch so eine leere Wasserflasche drin, die war halt leer. So. Hm. Und der Typ meinte, ja, man darf ja keine Flaschen mit reinnehmen, so, ne?
Ja.
So. Und dann meint die so, und auf einmal fängt die an, darüber zu diskutieren, um eine scheiß 25 Cent Pfandflasche. So, dann sagt ihr auf einmal, hey, wieso? Die ist doch leer. Es geht doch nur um Getränke. Das ist ja nur eine Plastikflasche. Sagt er, ja, aber hier, wir haben die Anweisung, dass generell keine Getränke weder leer noch voll mit reingenommen werden dürfen. So. Ja, aber das ist ja gar kein Getränk mehr. Das ist ja nur eine Plastikflasche.
Boah.
Ich kann doch auch gar, und wirklich, ne? Heiß, die Sonne ballert, 50 Personen in der Schlange hinter ihr, Alter, ne? So, und dann fängt die da auf einmal an, ne? So, ja, aber kann ja auch sicherheitsmäßig, kann das ja auch nichts sein, weil ich kann damit ja auch keinen irgendwie schlagen oder so. Also das ist wirklich, ne, was ist denn das hier für ein Konzept? So sagt er so, ja, es tut mir leid, ich bin ja nur der Sicherheitsmitarbeiter und der konnte da halt
nur, ne?
Der macht da halt seinen Job so, der befolgt halt die Anweisungen. Sagt die so, ja, nee, also, sagt er so, Und dann sagt er so, ja, ich kann die gerne hier hinstellen und dann können Sie, wenn Sie das Gelände verlassen, können Sie die Flasche gerne wieder mitnehmen. So, aber Sie dürfen die nicht mit reinnehmen. So, Sie müssen die auch nicht wegschmeißen. Ich nehme sie gerne hier für Sie. Hat er sogar noch angeboten. Hier, ich stelle sie hier zu den Wertsachen. Dann können Sie die später gerne wieder mitnehmen. Mhm. So, sagt er, nee. Ach, mir geht's doch nicht um das Geld, mir geht's doch nicht um die Pfandflasche, aber was ist denn das hier für ein Prinzip, ne? Und boah, Alter, da wäre ich am liebsten so ausgeflippt, Alter, Junge.
Ich will die Flasche ja gar nicht.
Ja.
Ja, dann lauf. Dann halt dein Maul. Ja, das sind so Leute, die sich auch selber so nicht so ernst nehmen, aber so wichtig.
Ja, genau. Ja. Ja, es ist schon so leichte Anzeichen so von Narzissmus irgendwie so. Es ist so. Ja.
Die können das dann wirklich nicht glauben. Also, das gibt's ja wirklich nicht.
Ja.
Und können sich das nicht erklären. Ja, du musst dir auch nicht alles erklären. Es gibt manche Dinge, die kannst du dir nicht erklären. Selbst so simple Dinge wie keine Flaschen auf dem Gelände.
Das ist so die Flasche, die nicht aufs Gelände durfte, das ist so wie die Sonnenjalousie im Flugzeug, die halt runtergemacht werden muss. Das muss man halt einfach manchmal akzeptieren. So.
Das ist dann so. Machen Sie hoch, habe ich gesagt.
Aber warum denn?
Sitze aufrechte Position.
Ich kann jetzt ja gar nichts mehr sehen. Also ich habe ja auch das Ticket hier bezahlt, ne, für den Flug. Das war auch ziemlich teuer. Also ich wollte den, ich werde hier gerade geblendet. Also ich
werde ja wohl machen dürfen, was ich will.
Ja. Ja, und die zweite Alte war genau in demselben Alter, genau dasselbe Schema. Und das war tatsächlich hier in Portugal. Ich glaube, es war auch eine Ami oder, also ich glaube, es war eine Amerikanerin. Und wir waren in so einer Beachbar. Und diese Beachbar ist, das war so eine Bar, aber die war so aufgesplittet in so zwei Areas. Es gab einmal so die Strand-Area, wo so Liegen waren, und einmal so die Bar-Area, wo es halt so Stühle und so Bänke und so gab.
Die Bar-Area.
Die Bar-Area, richtig. Und es gab die Beach-Area und die Bar-Area. Und in der Beach-Area waren so eine Gruppe von Amerikanerinnen.
Beach-Area.
Beach-Area.
Beach-Area,
yes.
Beach-Area und Bar-Area.
Bar-Area, genau. Und in der Beach-Area waren so eine Gruppe von diesen Amerikanerinnen, ich glaube, das waren auch so irgendwie so halb gut betuchte und also so eine Frauengruppe, weißt du, die sich jetzt mal so einen Urlaub gönnen, und die haben sich da auch so eine Strandliege gemietet, die hat 200 Euro gekostet, so, also die waren, glaube ich, schon so ein bisschen.
Die nehmen auch immer einen leeren Koffer mit extra zur Hinreise, damit sie auf der Rückreise noch ein paar mehr Vorurteile reinpacken können.
Sehr gut, ja, exakt. Und auf einmal, ich sitze da halt so, und auf einmal sehe ich nur, wie die so aus dem Augenwinkel kommen, dann wirklich wie so eine Amerikanerin, kommt sie so an, excuse me, zu den Kellnern, ne? Excuse me, so when you're ready, we would like to order, please. Also auch noch so unterschwellig so, weißt du, so, also wenn ihr langsam mal bereit wärt, wären wir auch bereit zu bestellen. Und dann sagt der Kellner so, yeah, sorry, but you have to go to my mate. So, du musst zu den Kollegen gehen. Und dann, weißt du, weil das war, sie war halt in der Beach Area. Die muss in der Beach Area bestellen. Und weil das ist halt so zwei Accounts irgendwie so. Keine Ahnung.
Und sie ist aber zur Bar Area und hat gesagt,
und sie ist aber zur Bar Area gegangen, so. Und hat gesagt so, ey, Leute, ich würde jetzt gerne mal bestellen. Kommt ihr jetzt mal hier zum Strand zu meiner Liege? Und dann meint der Kollege, nee, ich komme nicht zu dir zum Strand zu deiner Liege, weil das machen die Kellner, die am Strand sind, so, ne?
First time in Europe, huh?
Genau. Und dann fängt sie auch an, ne? Und sagt sie so, but why? I thought this is one area. Und dann sagt er so, nee, aber das sind zwei Accounts und das sind zwei Interior, verschiedene. So, ne? Und dann sagt sie so, und dann sagt sie einfach mal so, ja, aber das ist schon ja ziemlich aufwendig, ne? Jetzt muss sie ja wieder zurück zum Strand laufen und die kommen ja auch kaum vorbei und so. Und das ist ja schon so ein bisschen jetzt lästig und so, dass sie jetzt auch hier wieder zurückgedrängt wird und so. Wo ich mir denke, Alter, geh doch einfach zu diesem anderen scheiß Kellner und bestell da. Also ohne Scheiß. Das war ein super heißer Tag. An einem Feiertag in Lissabon, da waren 300 Leute. Geh doch einfach zu diesem scheiß Kellner, selbst wenn er dich vielleicht mal eine halbe Stunde übersehen hat oder so, das passiert. So, dann geh einfach dahin und sag einfach so, may I can order oder so, I would like to order a drink oder so. Ist doch alles cool, aber auch dieses so, so if you're ready, we could order. Mm. So, weißt du, dieses so, boah, Alter, ne, so eine richtige Karen war das.
Halt dein Maul.
Ich schwör's dir. Ich schwöre es dir.
Die Amis, die sind verrückt.
Tja, aber so eine war auch in Deutschland auf dem Festival. Die dann, Also, dass ich jetzt hier meine Pfandflasche nicht mehr reinnehmen darf, also ist ja schon, belästigend. Abusing.
Ich habe jetzt auf Netflix ein Joe Rogan Special gesehen. Joe Rogan, der ist ja vor allem bekannt für seinen Podcast, hat aber angefangen als Comedian und als Moderator von, wie hieß das nochmal? Diese ganz schreckliche Sendung Survivor. Was war das? Die Survivor Series? Nee, irgendwie, irgend so eine komische Ami-Serie, wo Assis irgendwie im Dschungel sind und sich anmotzen. So. Und der hatte jetzt auf Netflix ein Live-Special. Ich glaube, das ist erst das dritte, vierte, fünfte Mal, dass Netflix eine Live-Übertragung gemacht hat. Und Joe Rogan durfte tatsächlich sein neuestes Special, Comedy-Special da live vortragen. Und für alle, die es nicht live sehen konnten, wie immer wird das dann hochgeladen und wurde auch meines Wissens 1:1 so hochgeladen, wie es an dem Abend lief. So. Ich hatte abends irgendwie 2-3 Abende später nichts Besseres zu tun, als da mal reinzugucken. Macht auf Play. Und das Timing stimmt überhaupt nicht, ne? Also es war wirklich, selbst wenn die Witze gut gewesen wären, wären die zerstört gewesen von seinem schlechten Timing. Der erzählt irgendeine Geschichte und dann steht er da und alle lachen noch und das Lachen wird weniger und er steht da immer noch mit dem Mikro und bewegt sich nicht und du denkst, was ist? Wartest du noch, dass ihr ausgelacht hat, aber es lacht schon lange keiner mehr oder fällt dir einfach nicht ein, was du als nächstes erzählen willst? Und wie viele Momente gab es? So oft, war ein großer Saal. Und bei diesem Moment gab es so oft, dass er stand in der Stille und Faden oder augenscheinlich den Faden verloren hat. Wirklich richtig schlimm, ne? Ich erzähle das hier einer Freundin, die auch gerne Stand-up guckt, ne? Ich erzähle das so, boah, ganz schlimm, guck dir das nicht an. Jetzt war ich auf Netflix drauf und weil ich das Special nicht bis zum Ende geguckt habe, war es noch in meinem mit deinem Profil weiterschauen in dieser Liste mit drin. Und ich scroll so durch und da sehe ich Joe Rogan, das Special, ach ja, hast ja nicht zu Ende geguckt, weil es so scheiße war. Aber da ist kein roter Balken, weißt du? Du hast ja normalerweise in der Miniaturansicht so einen kleinen roten Balken, der dir anzeigt, bis wohin du ungefähr schon gesehen hast. Und der war gar nicht da. Ich denke, hä? Also sah es so aus, als hätte ich keine Sekunde von diesem Special geguckt. Ich klicke da drauf, das fängt wieder von vorne an. Ich denke, aber ich habe doch schon bis zur Mitte geguckt, ne? Plötzlich steht da so ganz klein unten, das ist ein Recut oder so, also auf jeden Fall ein kleiner Hinweis, dass es diese Live-Übertragung ist, aber geschnitten. Ich glaube, Netflix ist nochmal rangegangen. Ich glaube, die haben bei Joe Rogan angerufen und gesagt, ey, pass auf. Hat nicht so gut geklappt, war nicht dein Abend, war nicht dein Publikum, keine Ahnung. Aber wir müssen schneiden, wir hauen noch ein paar Lacher rein. Ich habe noch nicht reingeguckt, ob es jetzt flüssiger wirkt, aber es war auf jeden Fall nicht gut anzugucken. Und ich glaube wirklich, sie haben reagiert, weil das ging so nicht. Und ich glaube, das war auch sein letztes Netflix-Special live, das er machen durfte.
aber das würde mich wirklich mal interessieren, ob das ob das besser jetzt, also ob man das merkt jetzt, du, der das auch vorher gesehen hat, oder ob es halt, ist mir auch geil, wenn sie die guten Sachen rausgeschnitten hätten. Weißt du, wenn sie jetzt so ein Worst-Ding drauf machen. Nur die
Stillmomente.
Es gibt ja auch so Supercuts von so Leuten, die einfach nur so Atmer von so YouTubern zusammenschneiden, die halt immer so...
Ja, genau, ja.
Das ist ja auch
diese Mutti in der Küche.
Ja, genau die. Genau. und das ist ja... Das wäre geil, wenn die jetzt einfach...
Ja, und ich meine, man ist jetzt auch verwöhnt, was so Sehgewohnheiten angeht, weil so ein Netflix-Special oder ob es jetzt bei HBO früher war oder wo auch immer, Comedy Central, das sind 5, 6 oder lass es 3 Abende in Folge sein, wo der Typ, die Frau dasselbe Outfit anhat und dann wird 3-mal dasselbe Programm gespielt und da wird schon geschnitten. So, das ist ganz normal.
Ja.
Aber jetzt halt dieser Kontrast dann zu diesem Live-Auftritt, der einfach nicht hingehauen hat, der war von einem Millionenpublikum dann so... auf die Festplatte gelegt wird. So, hier, könnt ihr euch angucken. Den Kackabend von Joe Rogan, wo er richtig verkackt hat.
Geil. Ei. Das ist geil. Aber dass der das auch nicht mitbekommen hat, oder dass der, also da, was muss der sich nach diesen 3,5 Stunden auf der Bühne gedacht haben? Was war so das Erste, als der
das
so...
Das merkt man, glaube ich. Der macht das so lange, der merkt, dass das nicht der Abend ist.
Oh, ja.
Und dann ist er vielleicht abgelenkt und dann verliert er vielleicht wirklich den Faden. Ich meine, ne, wir lachen so oder ich lache so darüber. Das ist, glaube ich, echt ein krasses Ding, da auf der Bühne zu stehen, als ohne Band, ohne alles und einfach nur mit deinen Worten, mit deinen Geschichten so ein paar tausend Leute irgendwie 1,5 Stunden gut zu unterhalten. Aber, ja, keine Ahnung, war schon echt schwierig anzugucken. Aber der hat jetzt, Joe Rogan hat jetzt auch, wie heißen die, MSNBC oder so verklagt?
die haben was Krasses gemacht. Ich habe doch auch noch letzte Woche oder vorletzte Woche, als plötzlich Kamala Harris so als Kandidat richtig gefeiert, als Kandidatin richtig gefeiert wurde in den USA. Mhm. Wo ich noch gesagt habe, komisch, ich wusste gar nicht, dass sie so beliebt war, aber ist sie ja scheinbar. Ich glaube, sowas in der Art habe ich damals gesagt. Ich glaube, die ist gar nicht so beliebt. Joe Rogan unter anderem hat auch nochmal davon erzählt, wie die, die hatten ja auch, wie jetzt auch, jetzt, da gab es damals so nicht nur TV-Duelle der Präsidentschaftskandidaten, sondern auch der Vizepräsidentschaftskandidaten. Und da war sie halt auch, dann hatte sie auch ihre Auftritte und hat da komplett verkackt. Und die hatte wohl, die war auch wohl während der Amtszeit eine der unbeliebtesten Vizepräsidentinnen, die es jemals gab.
Okay.
So, also ich war nicht umsonst überrascht, dass sie plötzlich so von allen richtig gefeiert wird, auch nicht nur aufgestellt, sondern richtig eine, alle, wow. Und Joe Rogan hat davon auch in mit irgendeinem anderen Typen drüber geredet so und meinte auch so, ey, ich finde die, also die ist eine gute Politikerin und so und die deckt das und das und das und das ab, das ist eine gute Kandidatin und er würde sich aber wundern, ne, warum die plötzlich so gefeiert wird, also auch so einen ähnlichen Gedanken formuliert und sagte dann aber so, ich glaube schon, dass sie gewinnen kann, aber er wäre gar kein Fan von ihr, also er würde sie niemals unterstützen so. Er schätzt sie so, das ist eine Politikerin, die jahrzehntelang gute Arbeit leistet so oder Arbeit leistet, aber er würde sie jetzt nicht wählen. So, was also macht MSNBC? Nee, auch nicht. Er hat sich jetzt für diesen komischen Kennedy ja mal ausgesprochen. Der ist noch verrückter. Aber darum geht's gar nicht in der Geschichte. Nämlich, diesen Ausschnitt des Podcasts hat dann diese Nachrichtensendung genommen. Die haben auch einen riesen TikTok-Account. Das ist ein legit Nachrichtensender. Die haben das genommen und so zusammengeschnitten, dass Joe Rogan da sitzt und sagt, ja, die ist eine super Frau, die war lange Senatorin, die hat gute Arbeit geleistet. Ich glaube, sie kann Präsidentin werden. Und das ist ein 1,5-Minuten-Ding. Also offensichtlich, das war... konntest du nicht falsch verstehen in dem Augenblick, wo du den Podcast siehst und das war also gezielt gefaked. Das war also das ist so eine Scheiße und da ist er echt, da ist ihm dann wohl, hat ihm dann gereicht. Also so Geschichten gibt es mit Joe Rogan häufiger, der wird ja auch oft für Werbung benutzt und so mit KI-Stimme und sowas, aber das war wohl so ein Ding, wo er gesagt hat, nee, und jetzt hat er um mehrere Millionen hat er so verklagt. Ich will jetzt lang machen, weil das ist ja wirklich richtig heftig.
Wahnsinn. Also das erinnert mich an diese Sachen, die Böhmermann halt aufgedeckt hat, wie einfach so die Bunte und so sich so Angelina Jolie Interviews einfach komplett ausdenken, wie sie darüber redet, dass sie ihren Mann dreimal betrogen hat. Und dann einfach im Nachhinein werden sie so verklagt, dann müssen sie das halt schwärzen, haben halt diese Ausgabe halt dann schon 2 Millionen gedruckt. Mal verkauft. So.
Ja, das ist das eine, aber das andere ist halt dann so ein TikTok-Video zu machen, was Millionen Menschen gucken im Wahlkampf.
Ja,
Joe Rogan, auch ein Typ, der also entweder... eckt der bei Leuten an, die gucken das Video und sagen, so ein Scheiß, ich wähle die nicht, weil Joe Rogan findet die gut. Oder andersrum, ah, ich finde die gut, weil Joe Rogan findet die gut. Und die probieren da halt gerade so, viele Medien hypen Kamala Harris richtig krass. Wollen die zur Präsidentin machen, aus ja, persönlichen Gründen, die wir alle irgendwie verstehen. Aber du bist halt die Presse. Das kannst du dann nicht machen. Und das dann auch noch so offensichtlich zu machen, die so zu unterstützen mit so Fake-Medien, das ist ja auch nicht, also ist ja kontraproduktiv, das geht ja gar nicht. Richtig. Also Amerika geht gerade richtig vor die Hunde, ey, meine Fresse.
Ja, also vor allem, dass der Kern dann so umgeschnitten wird. Ich meine, dass so ein bisschen zusammengeschnitten wird, das kennt man ja aus vielen Interviews, aber dass dann wirklich aus der Aussage...
Die Aussage komplett eine andere.
Dass die Aussage wirklich so von, nee, die hat zwar das und das gemacht, aber ich finde die eigentlich scheiße, zu, ja, die hat das und das gemacht. Also das ist so, das ist wirklich so einfach so, das ist dreist.
Den wichtigen Teil weggelassen.
Das ist wirklich dreist, ja.
Aber Trump macht das genau andersrum. Der hat einfach nur in seinen Hassreden, die er früher über Biden rausgehauen hat, bei seinen ganzen Terminen und so, da hat er jetzt einfach den Namen Biden mit Kamala Harris ersetzt. Da gibt's, ich gucke ja zwischendurch die Today Show, was ist das, CBS oder so, und die haben das mal verglichen, ne? Es gibt so viele Aussagen, die haben bestimmt 10 Dinger gehabt, 1:1 dieselbe Aussage, die aber sehr spezifisch klingt für Biden und dann einfach nur Kamala Harris den Namen geändert. 1:1 derselbe Satz, derselbe Rant. Wow, dem fällt nichts mehr ein. Der hat keinen Bock mehr. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Guck dir mal jetzt die letzte Pressekonferenz von dem an. Dem fällt nichts mehr ein. Der hat sich so drauf eingestielt, der war so, der lief, ne? Er lief ja auch richtig gut. Die haben alle gesagt, du gewinnst, Alter, du machst ihn fertig. Dann konnte er irgendwen zum Vizepräsidentschaftskandidaten machen. Der konnte keinen Fehler mehr machen, so gesehen. Und jetzt alles, was er gemacht hat in dieser Phase, wo, hey, alles easy, ist eh scheißegal, alles, was er da gerissen hat, fällt ihm jetzt voll auf die Füße.
Es wäre geil, wenn er das mit so einem, einfach nur mit so einem komplett Billig-Algorithmus sich die Texte umändern würde, wo einfach nur wirklich Biden zu Harris gemacht wird, aber gar nicht auf den Kontext geachtet wird, weißt du, dass er dann irgendwann so sagt, so statt so, look at Biden, he's so old, he's a so white guy, dann so, look at Kamala Harris, she's so old, she's a so old white guy, so, weißt du, so dass die Leute dann so stehen, so, Hat er jetzt einen Schlaganfall? Was passiert
aber hier? Sowas macht er tatsächlich gerade live auf der Bühne. Und zwar in den Situationen, wo er nicht irgendeine Rede hält, sondern so zu seinen Leuten redet, bei irgendwelchen großen Veranstaltungen, wo er einfach nur frei aus dem Bauch redet. Und dass er wirklich dann wie ein Comedian fast, der eine Tour macht, immer wieder dasselbe Programm abspielt, seine Sätze kennt und so, weiß, welche gut funktionieren und die dann raushaut und jetzt da steht und gar kein Material mehr hat. So, und jetzt nimmt er einfach dasselbe Material und ändert den Namen und teilweise rantet er immer noch über Biden. Dann macht er so Umfragen, so live vor seinem Publikum. So, ne? Was sagt ihr, ne? Biden Sleepy Joe oder Slappy Joe? Was sagt ihr, welcher Name ist besser, auch wenn sie eigentlich egal ist? So, er kann auch nicht aufhören. So, das ist so traurig anzugucken, dieser Typ, der da steht und echt nicht weiß, was er jetzt machen soll.
Aber hast du denn schon eine Prognose, ob wer es macht?
Alter, Moment, aktuell ist Harris ja richtig weit vorne, aber Trump wird sich noch irgendwas überlegen. Dem wird noch irgendwas einfallen. Der trudelt nur gerade im Moment oder strauchelt. Aber da wird noch irgendwas kommen.
Man kann die Frage ja stellen, wie bei diesen Sonntagsfragen so. Wenn Sie jetzt am Sonntag wählen müssten, wer würde gewinnen? Und da wäre wahrscheinlich Harris, ne?
Ja, die ist bei allen Prognosen gerade vorne. Mhm.
Aber da wird noch was kommen. Ich sag's dir.
Zur Not den Vize, jetzt gucken jetzt gerade beim Vize-Typen von ihr, ich habe den Namen gerade vergessen, da gucken sie gerade, ob sie da ein bisschen Dreck finden. Da haben sie auch schon ein bisschen was gefunden. Irgendwie, ich glaube, erstmal fremdgegangen damals in seiner ersten Ehe oder irgendwie sowas. Und da wird gerade ordentlich rausgesucht, weil sie war ja schon, oder ist ja Vizepräsidentin, da wurde schon, da muss ja vorher richtig, gehst du zum Weißen Haus oder zum CIA oder zu wem auch immer, Secret Service, und da wird dann alles erzählt, jeden Scheiß. Ich habe einen Joint geraucht, als ich 17 war, ich wurde erwischt von meinen Nachbarn dabei. Ja, falls irgendwas kommt, müssen die vorbereitet sein.
Ach, krass.
Und wenn zu viel ist, dann wirst du auch kein Präsident oder keine Vizepräsidentin, weil, können wir nicht riskieren. Das finden wir raus und dann gewinnen wir nicht wegen dir.
Ich habe 4 Leute umgebracht, ich habe 8 Kinder vergewaltigt auf der Epstein-Insel.
Ja, aber das hat er direkt am ersten Tag gesagt, das ist das Ding. Er ist auf die Bühne gekommen, hat gesagt, ich bin Mörder und Vergewaltiger und ich würde gerne kandidieren. Damit war schon alles raus. Und jetzt kann er machen, was er will, weil ich habe doch gesagt, ich bin ein Arschloch. Also jetzt mal überspitzt. Er hat natürlich niemanden umgebracht und auch niemanden vergewaltigt.
Ja, natürlich nicht. Das ist natürlich alles überspitzt.
Das war jetzt überspitzter Sprech.
Das ist alles überspitzt.
Bevor das hier falsch aufgenommen wird.
Tiba, bevor wir die Folge entlassen und mich auch in den Urlaub wieder entlassen, möchte ich gerne noch eine kleine Werbung für mich machen. Und zwar kommt hier der Bumper.
Werbung in eigener Sache, yeah. Woo! Woop, woop. Shamona hier.
Letzte Woche kam auf Amazon Prime, auf Prime Video, eine Serie raus, die heißt Perfekt verpasst, mit Anke Engelke und Bastian Pastewka in den Hauptrollen. Und ich habe eine kleine Rolle dort übernehmen dürfen, nämlich als so einen nervigen Ordnungs... So, der ist so Stadtpolizist. Das ist irgendwie so eine Mischung, so ein Zwischending aus Ordnungsamt und Polizist. Also der kümmert sich so mehr um den Verkehr und so. Und das gibt's wohl so in kleineren Gemeinden, in kleineren Dörfern gibt's das wohl relativ häufig. Und genau, und der ist so ein bisschen korrupt und nervt aber auch immer Anke und Basti. Ich glaube sogar ab Folge 3 bin ich dabei und dann... irgendwann auch nochmal in einer kleineren Situation. Also schaut euch das gerne an. Ist seit letzter Woche Donnerstag, glaube ich, seit dem 15. ist es auf Prime Video erhältlich. Ja. Mit mir in kleiner, aber feiner Rolle und Anke und Basti in den Hauptrollen. Ja, das war der Tipp der Woche.
Werbung in eigener Sache, yeah. Woo! Woop, woop. Shamona, yeah.
So, Tibor, mein Lieber, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich muss auflegen. Lissabon ruft. Ich höre schon draußen.
Ab in die City.
Heute machen wir ein bisschen Sightseeing.
Probier mal ein bisschen Kokain.
Genau.
Komm, probier mal Kokain. Ist bestimmt geil.
Ich glaube, ich kaufe mir heute mal ein bisschen Kokain.
Dann kannst du zumindest, dann musst du gar kein Spiel machen. Irgendwie musst du nicht einen auf Kranken. Crack-Junkie machen oder so, sondern immer, wenn du dann gefragt wirst, holst du das Päckchen raus und zeigst das so. Nach dem Motto, ich hab schon.
Aber dann sind die ja erst recht getriggert, weil die sagen, oh, das ist ein Kunde, der will vielleicht noch mehr. Weißt du?
Dann sagst du, rufen Sie mich an, ich rufe Sie an.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, ja.
Und dann haust du dem in die Eier. Hast du das mal probiert? Einfach so einen Kick in die Eier?
Das
Sorry,
wäre
ich
meine,
gar nicht aufhalten.
Das wäre meine fünfte. Das ist gut. Das wäre meine fünfte Taktik gewesen. Die werde ich vielleicht heute Abend mal ausprobieren.
Probier das mal aus. Und dann reden wir nächste Woche darüber, wenn du wieder zurück bist, wie es insgesamt war und auch wie die restlichen Taktiken funktioniert haben.
So machen wir es. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Ciao.